Deutschlandfunk. Das Feature.
En breve salga a la derecha. En breve salga a la derecha.
Biegen Sie in Kürze rechts ab.
En 1000 metros salga a la derecha para tomar la M600 en dirección El Escorial.
Erster April 1940. Der Diktator Francisco Franco unterschreibt:
Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Sieg seiner aufständischen Truppen über die demokratischen Institutionen der Zweiten Spanischen Republik
ein Dekret zum Bau eines monumentalen Gebäudeensembles,
das später sein eigenes Mausoleum wird.
Das sogenannte Valle de los Caídos.
Das Tal der Gefallenen.
Zur Erinnerung an all diejenigen, die in seinem glorreichen Kreuzzug gefallen sind.
Das Tal der Gefallenen. Spaniens Auseinandersetzung mit der frankistischen Vergangenheit. Ein Feature von Barbara Eisenmann.
Biegen Sie jetzt rechts ab.
Ahora salga a la derecha.
Cuando salía en la televisión Franco inaugurando pantanos o todo lo que salía siempre en la televisión Franco.
Immer wenn Franco im Fernsehen auftauchte, sagte mein Vater, dass dieser Mann meinen Großvater getötet hat.
Sagt Puri La Peña.
Claro, luego ibas al colegio de monjas y que tenía a Franco como casi un santo, bueno, casi no como un santo.
Aber dann bist du in die Schule gegangen zu den Nonnen und die haben Franco wie einen Heiligen behandelt. Da hast du dich gefragt, wie kann das sein?
Puri La Peña lebt in Saragossa, der Hauptstadt Aragoniens. Seit gut 10 Jahren kämpft sie um die Exhumierung ihres Großvaters und dessen Bruder Manuel und Antonio La Peña, die Mitglieder der anarchistischen Gewerkschaft CNT waren und im Sommer 1936 in der Anfangsphase des spanischen Bürgerkriegs in Aragonien ermordet wurden.
Zusammen mit ihrem Mann Miguel Ángel Capapé hat sie 2007 die Vereinigung zur Wiedererlangung und Erforschung des Vergessenen gegründet. Und sie haben das Massengrab öffnen lassen, in dem ihr Großvater lag.
Wir haben aber nichts gefunden. Nicht einen Rest, nichts, gar nichts. Das Grab war leer, obwohl es ein Massengrab war. Ich weiß nicht, wie viele da drin lagen, aber es waren nicht nur 4 Personen, es waren sehr viele.
Mindestens 800. Manch einer geht sogar von 2000 aus, aber zwischen 600 und 800 waren es bestimmt.
Wir haben nicht einen einzigen Knochen gefunden, nichts.
Dasselbe passiert ihnen dann auch an dem Ort, an dem der Großonkel verscharrt worden war.
Auf eigene Faust begannen sie zu recherchieren und fanden heraus, dass Franco 1959 angeordnet hatte, in ganz Spanien die Überreste toter Republikaner auszugraben und sie ins Tal der Gefallenen zu bringen.
Warum Franco das getan hat?
Das Tal der Gefallenen ist ja nur für die Nationalen erbaut worden. Deren Familien hat man auch um Erlaubnis gebeten, ihre Toten dorthin zu schaffen. Weil viele Familien aber nicht wollten, dass ihre Toten ins Tal der Gefallenen gebracht werden, hat Franco gesagt, dann tun wir eben so, als ob das ein Ort der nationalen Versöhnung wäre und schaffen die Überreste von Republikanern dorthin, ohne deren Familien um Erlaubnis zu fragen. Und da sie ja wussten, wo die Massengräber waren, haben sie sie einfach rausgeholt und weggeschafft. Franco hat das damit gerechtfertigt, dass so die 2 Lager versöhnt würden. Aber wie sollen die sich versöhnen, wo doch, seit Franco tot ist, Franco und José Antonio dort liegen, ihre Henker. Außerdem liegen sie in einer Basilika, in der täglich die Messe gelesen wird, wo die meisten von ihnen nicht religiös waren. Was soll das für eine Versöhnung sein, die einem aufgezwungen wurde? Wenn sie uns um Erlaubnis gebeten hätten, wäre kein einziger jemals dorthin gebracht worden. Es war gegen unseren Willen. Aber den Touristen und allen, die dorthin gehen, verkauft man das so. Ein Ort der Versöhnung. Und die Leute glauben das auch. Versöhnt. Nein, nein.
Pues no. Pues no.
Am 1. April 1959,
auf den Tag genau, 20 Jahre nach dem Sieg der Diktatur über die Demokratie,
wird das Tal der Gefallenen feierlich eingeweiht. Und der Diktator, begleitet von seinen
Ministern, Generälen, Admiralen, Kardinälen, Bischöfen, Äbten, dem päpstlichen Nuntius,
hält vor Tausenden seiner Anhänger eine Rede.
Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos.
Er spricht darin von seinen Gefallenen und auch davon, dass der Kampf weitergehe. Denn der Sieg sei zwar groß gewesen, aber der Teufel unterwerfe sich nicht. Er denke sich nur neue Verkleidungen aus. Das Anti-Spanien,
ein bis heute wirkmächtiger Begriff der spanischen Rechten,
sei besiegt, aber tot sei es nicht.
Mira, aquí está ya. Pero es carretera Valle de los Caídos, no hay Santa Cruz, ¿sabes?
Es la hospedería, se llama Santa Cruz.
Die Reporterin ist mit einer spanischen Freundin unterwegs zum Tal der Gefallenen, das in der Gemeinde San Lorenzo de El Escorial, 58 Kilometer nordwestlich von Madrid, in einem 1377 Hektar großen, gebirgigen Waldgebiet liegt.
Ahora salga a la derecha. Ahora salga a la derecha.
Der aufsehenerregendste Bestandteil des Ensembles aus Basilika, Kloster und Gästehaus ist ein 150 Meter hohes, mit Granitsteinen verkleidetes Betonkreuz, das bereits auf der Autobahn aus Madrid kommend von Weitem sichtbar ist.
Größtes christliches Kreuz weltweit.
Mit Armen, die eine Länge von jeweils 24 Metern haben.
Das sich über der in einen Berg gesprengten Basilika erhebt.
Deren Hauptschiff, 262 Meter lang, und damit länger als der Petersdom ist.
In 500 metros habrá llegado al destino. Ha llegado al destino.
In das byzantinisch anmutende Mosaik der Kuppel sind auch Soldaten mit Fahnen eingearbeitet.
Die der Nationalen, der Putschisten, die der Falange, der faschistischen Bewegung, die der Karlisten, der ultrakonservativen Monarchisten.
Im Längsschiff befinden sich Steinreliefs der Mutter Gottes als Schutzpatronin
des Heeres, der Kriegsmarine, der Luftwaffe, der Hispanität.
Franco hatte ihr den Rang eines Ehrengenerals der spanischen Armee eingeräumt.
Der ganze Militarismus des Franquismus verschmilzt hier mit dem Katholizismus,
sagt der Anthropologe Francisco Ferrandis, der 2006 auch in einer Expertenkommission der damaligen sozialistischen Regierung zur Zukunft des Tals der Gefallenen saß.
Die
nationalkatholische Ideologie hat dem frankistischen Regime Sinn verliehen. Und sie drückt sich hier in jedem Stein, jeder Skulptur, jedem Relief aus.
So wie in Francos Titel, von Gottes Gnaden, Führer Spaniens und des Kreuzzugs.
Für Ferrandis ist das Tal der Gefallenen eine außergewöhnliche Versteinerung des Nationalkatholizismus, der Allianz zwischen Religion und Schwert.
19 Jahre hat es gedauert, das Tal der Gefallenen zu errichten. Spanien war nach dem Bürgerkrieg verwüstet, alles war knapp, die Bevölkerung hungerte und das Land taumelte am Rande des Staatsbankrotts. Doch für das Bauvorhaben fehlte es nicht an öffentlichem Geld. An seiner Errichtung schufteten in den ersten 7 Jahren auch 20.000 politische Gefangene. Insgesamt saßen etwa 500.000 Häftlinge in 190 Konzentrationslagern, die als Zwangsarbeiter zum Wiederaufbau des Landes eingesetzt wurden.
Einer davon war Nicolás Sánchez Albornoz, Sohn des damaligen Exilpräsidenten der Spanischen Republik. Heute ist er 92 Jahre alt und lebt nach Jahrzehnten im Exil als Professor für Geschichte an argentinischen und US-amerikanischen Universitäten seit den 90er Jahren wieder in Spanien. 1948 wurde er verhaftet und ins Tal der Gefallenen gebracht, weil er Teil einer Studentenorganisation war, die gegen die frankistische Säuberung der Universität gekämpft hatte. Ihm und einem Freund glückte allerdings bald darauf die Flucht.
Später hat der Historiker zum brutalen Regime der Zwangsarbeit, einer Art öffentlich-privaten Partnerschaft, publiziert. Die am Bau des Tals der Gefallenen beteiligten Unternehmen gehören zum Teil bis heute zu den großen Bau- und Immobilienkonzernen Spaniens.
Zuallererst müsste man die frankistischen Symbole entfernen und das Kreuz niederreißen, das ein politisch-religiöses Symbol ist. Wenn man den Ort säkularisiert, muss das riesige Kreuz verschwinden.
Hay un estudio que me ha llegado que he leído que la cruz.
Ich habe eine Studie gelesen, in der steht, dass sich das Kreuz, wenn es stürmt, ca. 10 Meter hin und her bewegt. Wenn also ein starker Wind bläst, und es gibt hier in den Bergen starke Winde, dann verschwindet das Kreuz vielleicht von selbst. Denn die Natur ist weise.
Bis heute findet im Tal der Gefallenen keinerlei Aufklärung statt. Nirgendwo eine Hinweistafel, nicht einmal ein kleines Schild, das darüber informieren würde, wer hier liegt und unter welchen Umständen hergebracht worden ist. Oder wer unter welchen Umständen an der Errichtung dieser monumentalen frankistischen Kultstätte beteiligt war und wie viele dabei gestorben sind.
Zahlen des spanischen Justizministeriums zufolge liegen im Tal der Gefallenen die Überreste von 33.833 Menschen beider Seiten des Bürgerkriegs. Etwa 15.000 sogenannte Nationale und 18.000 Republikaner.
Anderslautenden Schätzungen zufolge könnten es auch 70.000 Tote sein. Sie liegen in Gewölben hinter den beiden Seitenkapellen, links die Nationalen, rechts die Republikaner. Hinter verschlossenen Türen mit der Inschrift »Gefallen für Gott und Spanien 1936 bis 1939«.
Bueno, nosotros llamamos asesinatos porque no era fusilamiento. Fusilamiento es con un consejo de guerra y con unos papeles y con unas cosas. Aquí fueron asesinados vilmente.
Wir sagen dazu Mord. Das waren keine Erschießungen mit einem Militärgericht, mit Papieren und so weiter. Man hat sie brutal ermordet.
Ihre Verwandten hätten nicht an der Front gekämpft, sagt Puri La Peña. Erst nachträglich hätte man Dokumente, sogenannte Akten zu den politischen Verantwortlichkeiten, ausgefertigt. Auch Akten zwecks Beschlagnahmung von Eigentum, um der Angelegenheit einen offiziellen Sinn zu verleihen. Für diese Dokumente habe es 3 Zeugen gebraucht. Und da sei vor allem der Pfarrer ein schrecklicher Zeuge gewesen. Er habe eine Liste erstellt, wen man holen und töten solle. Und auf dieser Liste hätten ihr Großvater und ihr Großonkel gestanden.
Horrible fue el cura y esto es la denuncia del cura.
Puri La Peña blättert in den Dokumenten, die sie und ihr Mann gefunden haben, und versucht, aus einer schwer entzifferbaren Kopie vorzulesen. Es ist die Anzeige, mit der der Pfarrer ihren Großvater denunziert hat.
Manuel La Peña Altavas, Tierarzt, Gründer der anarchistischen Gewerkschaft DNT, Verursacher aus diesem Grund des Bösen, das ins Dorf gekommen ist. Wusste, wie die Jugend zu verführen war, brachte sie auf diesen unheilvollen Weg. Bei meinem Großonkel das Gleiche. Einer der Gewerkschaftsführer, antireligiös und was weiß ich noch alles. Heute herrscht so eine Wahrnehmung, als ob die Republik nur Übel gebracht hätte. Das ist die Idee, die sie den Leuten in den Kopf gehämmert haben und die die Leute immer noch im Kopf haben, weil sie nicht wissen, dass die Verfassung der Spanischen Republik damals eine der fortschrittlichsten in ganz Europa war, wenn man auf diesem Weg weitergegangen wäre. Aber sie haben es ja nicht zugelassen, klar.
Die ganzen Jahre des Frankismus hätten viele Verletzungen verursacht, sagt Puri La Peñas Mann.
Und sie erzählt von Verwandten, die selbst heute noch nicht zugeben, dass ihr Großvater und Großonkel ermordet wurden.
Das war eine Schießerei, sagen sie. Die sind zufällig gestorben. Und ich sage, nein, das war keine Schießerei. Aber sie wollen das nicht glauben.
Man muss den Leuten das Gehirn gewaschen haben.
Und es herrscht immer noch Angst.
Ihre Mutter, deren Verwandte auch ermordet wurden, hätte immer gesagt, sie solle sich nicht damit beschäftigen. Es könnten wieder solche Zeiten kommen.
Als Puri La Peña erfährt, dass ihre Verwandten ein zweites Mal verschwunden sind, beginnt eine lange Auseinandersetzung. Da sie inzwischen weiß, wie viele Kisten mit Toten 1959 aus ihrer Gegend in das Tal der Gefallenen gebracht worden sind, stellt sie bei der damaligen sozialistischen Regierung einen Antrag auf einen Zuschuss für eine Exhumierung im Tal der Gefallenen. Immerhin hat die Regierung unter José Luis Zapatero ein Gesetz zum historischen Gedenken erlassen, als erste, 32 Jahre nach Francos Tod. Das Gesetz sieht auch bescheidene Zuschüsse für die Öffnung von Massengräbern vor.
Aber der Antrag wurde abgelehnt, klar. Wann das war?
2010 oder 2011.
Klar wurde es abgelehnt. Das war damals, obwohl das schon die 2000er Jahre waren, immer noch unvorstellbar.
Unter der darauffolgenden konservativen Regierung von Mariano Rajoy gab es dann gar kein Geld für Exhumierungen mehr. Die Leute mussten die Ausgrabungen selbst bezahlen.
Puri La Peña und ihr Mann schließen sich mit anderen Familien zusammen, deren Tote ebenfalls heimlich ins Tal der Gefallenen geschafft wurden.
1959 hatte Franco die entsprechende Verordnung dazu erlassen. Auch um angesichts des bevorstehenden Staatsbesuchs des amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower im selben Jahr das Tal der Gefallenen als Ort der Versöhnung ins Spiel zu bringen, während er gleichzeitig Leute verhaften und foltern ließ, die für die Rückkehr zur Demokratie kämpften.
Es war die Zeit der wirtschaftspolitischen Öffnung und des Endes der außenpolitischen Isolation des Franco-Regimes, das ohne die Unterstützung der USA, der westeuropäischen Demokratien und des Vatikans kaum 39 Jahre hätte überdauern können.
Nur zwei der Gräber im Tal der Gefallenen, das das größte Massengrab Spaniens ist, sind für die Besucher, aber auch für die Verwandten der vielen Toten überhaupt sichtbar. Das Grab des Diktators Francisco Franco,
gestorben am 20. November 1975 in einem Krankenhausbett,
und das Grab des Gründers der Falange, der faschistischen Partei Spaniens, José Antonio Primo de Rivera,
am 20. November 1936 wegen Beteiligung am Militärputsch hingerichtet,
die sich direkt vor und hinter dem Hochaltar in den Boden eingelassen befinden.
Dort, wo Benediktiner Tag für Tag den Gottesdienst feiern.
Nicht die neue Messe des Zweiten Vatikanischen Konzils, eine gesungene Messe im alten Stil.
Bitten wir den Herrn unter dem mütterlichen Schutz der heiligen Maria und der Fürsprache der frommen Märtyrer, deren Reliquien wir in unserer Basilika beaufsichtigen, dass er die Bestimmung Spaniens schützt, das Erbe des katholischen Glaubens und den Respekt seines heiligen Gesetzes. Dass die Gefallenen, vereint mit dem erlösenden Tod Christi, ewig ruhen und dass die Erinnerung an sie den Frieden unter allen Spaniern fördern möge,
heißt es im täglichen Fürbittengebet.
...1957 wurde ein Abkommen geschlossen zwischen dem Benediktinerorden des Heiligen Kreuzes und einer eigens gegründeten privaten religiösen Stiftung unter der Schirmherrschaft des Staatsoberhaupts Franco, dass die Mönche
für die Seelen der Toten des Nationalen Kreuzzugs
beten sollen, war das eine. Dass ihnen auch die Verwaltung der Basilika und der anderen Gebäude übertragen wurde, das andere. 1979...
Franco war bereits tot und Spanien demokratisch,
wurde in einem der vier Abkommen zwischen dem spanischen Staat und dem Heiligen Stuhl die Nichtverletzbarkeit der Basilika von Seiten der staatlichen Autorität festgelegt.
Die Benediktiner stellen ihren Auftrag bis heute nicht in Frage.
Auch die katholische Kirche hat sich für ihre Rolle im Bürgerkrieg und in der Diktatur nie entschuldigt.
Und die 24 Mönche sorgen dafür, dass immer frische Blumen auf den Grabplatten des Diktators und des Gründers der faschistischen Partei liegen. Ihr Prior hat in den 90er Jahren zweimal für die rechtsradikale Partei der unabhängigen spanischen Falange kandidiert.
Ein demokratisches Gesetz hat die Funktionen der Schirmherrschaft 1982 auf den Verwaltungsrat einer staatlichen Behörde übertragen, Patrimonio Nacional, die bedeutenden spanischen Kulturbesitz des gegenwärtigen Staatschefs und der ehemaligen Staatsoberhäupter verwaltet und an Weisungen der jeweiligen Regierung gebunden ist.
Laut einer Information dieser Behörde kosten Betrieb und Erhalt des ziemlich maroden Ensembles den spanischen Staat jährlich gut 1 Million Euro Steuergelder, einschließlich der 340.000 Euro für den Benediktinerorden.
Immerhin reicht der Arm des Staates inzwischen so weit, dass mit dem 2007 erlassenen Gesetz zum historischen Gedenken politische Kundgebungen im Tal der Gefallenen seither verboten sind. So lange konnten Frankisten, Falangisten, Rechtsextreme und militante Katholiken sich jedes Jahr zu Massenaufmärschen am 20. November versammeln, um den Todestag des Diktators und des Falangistengründers zu begehen.
Hola, buenas tardes. ¿Está la recepción?
Sí.
Im Gästehaus, das die Benediktiner betreiben und das auf touristischen Plattformen als historische Unterkunft in einzigartiger Lage gebucht werden kann, tragen Teller und Servietten nach wie vor ein Emblem mit Francos Schwert, obwohl die Verherrlichung der Diktatur im Tal der Gefallenen gesetzlich verboten ist.
La familia La Peña en concreto ha estado 60 años llevando flores a una fosa que estaba vacía.
60 Jahre lang hat die Familie La Peña Blumen zu einem Massengrab getragen, das leer war,
sagt Eduardo Ranz, ein junger Anwalt, den Puri La Peña und andere Familien beauftragt haben, ihre Toten aus dem Tal der Gefallenen zu holen.
Ranz geht mit dem Fall La Peña zunächst den strafrechtlichen Weg, durchläuft alle Instanzen erfolglos. Auch in Straßburg, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wird der Fall aus formalen Gründen, wie es heißt, abgelehnt. Der Anwalt beschließt, den zivilrechtlichen Weg zu beschreiten und stützt seine Klage auf einen Artikel aus dem Jahr 1889, den Artikel zur fortwährenden Erinnerung.
Aún estaba en vigor en nuestro ordenamiento jurídico.
Der war in unserer Rechtsordnung noch gültig.
Er kam vor allem in Zeiten, als Spanien noch Kolonien besaß, zur Anwendung, um beispielsweise sterbliche Überreste aus den Kolonien nach Spanien zu bringen, damit sie dort bestattet werden konnten.
Das zuständige Amtsgericht ist das von San Lorenzo de El Escorial. Und der Richter, ein junger Mann, der den Richter vor Ort nur vertritt, lässt die Klage zu.
Wenn ein Richter sich um die Beweislage kümmert, ist der Prozess zwar noch nicht gewonnen, aber es ist ein gutes Zeichen. Und genau in jenem Moment ist es dann zu einer Reform gekommen. Und zwar in einer im spanischen Rechtsstaat noch nie dagewesenen Geschwindigkeit und Wirksamkeit. Der damals amtierende Justizminister setzte den Gesetzesartikel, auf dem meine Klage fußte, außer Kraft. Wäre das Verfahren schlecht ausgegangen, hätte ich keine Möglichkeit mehr gehabt, noch einmal zu klagen. Die Klage wäre zu den Akten gelegt worden. Und das einzige existierende Urteil in Spanien, das den Frankismus in Frage stellt, würde es dann nicht geben.
Das Urteil von 2016 ordnet die Exhumierung der toten Puri La Peñas aus dem Tal der Gefallenen an. Für andere Familien gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Denn die konservative Regierung des Partido Popular unter Mariano Rajoy hat die gesetzliche Grundlage beseitigt. Das Urteil ist ein Einzelfall geblieben. Und es ist immer noch nicht vollstreckt.
Zunächst hat der Prior der Benediktiner den staatlichen Forensikern den Zugang verweigert. Und auch der Präsident der staatlichen Kulturbesitzbehörde hat nichts getan, um das Problem mit dem Prior zu lösen. Ein Geistlicher und ein Beamter, die über das Leben anderer entscheiden, obwohl es einen Rechtsstaat und ein Urteil gibt.
Der Prior reichte gegen die Exhumierung der Brüder La Peña sogar Klage ein.
60 Jahre sind seit der Einweihung des Tals der Gefallenen vergangen. 44 seit Francos Tod.
Jetzt soll der Diktator exhumiert werden.
Beschlossen hat das spanische Parlament 2017 noch unter der Regierung des konservativen Partido Popular.
Wobei die Regierungspartei sich bei der Abstimmung enthalten hat.
Den Beschluss umzusetzen hat die im Juni 2018 an die Macht gelangte neue Regierung der Sozialisten unter Pedro Sánchez in die Hand genommen. Durch eine Änderung des Gesetzes zum historischen Gedenken, der zufolge Franco kein Gefallener sei und also umgebettet werden müsse.
Die Enkel des Diktators haben der neuen Regierung von Anfang an gedroht, alles zu unternehmen, um die Umbettung zu unterbinden.
Und die Sache zieht sich. Viele sind unzufrieden. Den Diktator umbetten ist eine große symbolische Geste, aber wenig politisch Konkretes. Was ist mit José Antonio Primo de Riveras Grab? Was mit den tausenden Toten im größten Massengrab Spaniens? Was mit der Umwandlung der Anlage in einen weltlichen Ort? Eine Gedenkstätte für die Opfer, ein Dokumentationszentrum, eine Forschungseinrichtung, ein Museum.
Und wie kann es überhaupt sein, dass die beiden seit gut 4 Jahrzehnten im Wechsel regierenden Volksparteien, der Konservativen und der Sozialisten, die Aufarbeitung von Bürgerkrieg und Diktatur immer noch nicht in die Hand genommen haben? Was ist mit den anonym verscharrten Republikanern und ihren geraubten Knochen? Was mit den noch im Spätfrankismus Gefolterten? Mit verschleppten Babys regimekritischer Mütter? Und was mit der Beschlagnahmung von rotem Eigentum?
Sanchez Albornoz, der Historiker, dem damals die Flucht aus dem Tal der Gefallenen geglückt ist, sieht es so.
Bueno, lo que pasa es que en Alemania tuvieron 3 o 4 ejércitos de ocupación y aquí en España, a la muerte de Franco, teníamos un ejército de ocupación.
Nun, in Deutschland gab es seinerzeit 3, 4 Besatzungsheere. In Spanien hingegen hatten wir bei Francos Tod 1 Besatzungsheer, und das war faschistisch. Unter solchen Bedingungen konnte man das Problem Franco nicht angehen. Die Transition, der Übergang damals, war unter militärischer Besatzung vonstatten gegangen. Die Möglichkeit, politische Fortschritte zu machen, war also ziemlich begrenzt.
De progresar políticamente era muy limitada.
La propia palabra transición es una trampa creada por las élites.
Das Wort Transition selber, Übergang, ist doch bereits eine Finte der Eliten des Frankismus,
sagt Emilio Silva, Soziologe, Journalist, Aktivist, der in Sachen Vergangenheitsaufarbeitung in Spanien eine Koryphäe ist.
Franco muere en 1975.
Franco stirbt 1975. Wer muss da den Übergang in die Demokratie bewerkstelligen? Diejenigen, die nicht an die Demokratie geglaubt haben, die nicht dafür gekämpft haben, dass sie wiederkehrt. Der korrekte Begriff wäre eigentlich der der Wiedererlangung der Demokratie gewesen.
Silva ist Präsident der Vereinigung für die Wiedererlangung der historischen Erinnerung. Im Jahr 2000 hat er seinen Großvater und die Überreste von 12 weiteren Personen in dessen Dorf in Galizien mit einem Team von Forensikern ausgegraben. Unzählige Leute mit ähnlichen Familiengeschichten haben sich daraufhin bei ihm gemeldet. Auch Puri La Peña und ihr Mann. Es ist eine soziale Bewegung entstanden, mit Ablegern überall in Spanien, die für die Aufarbeitung der Vergangenheit kämpft.
In der Transición, sagt Silva, seien 2 wesentliche Entscheidungen getroffen worden. Die über die Staatsform und die über das Amnestiegesetz. Und zwar im Zusammenhang mit der Legalisierung der Kommunistischen Partei im Jahr 1977.
Der Kommunistischen Partei hatte man 2 Bedingungen gestellt. Zum einen, dass sie die Amnestie für die Führer der Diktatur, der politischen Polizei und so weiter akzeptiert, dass diese in einem demokratischen Staat nicht zur Verantwortung gezogen werden können. Und zum anderen, dass die Kommunistische Partei, die eine Partei mit republikanischer Tradition ist, auf die Republik als Staatsform verzichtet.
A principios de julio del 77, el Partido Comunista presenta un texto de una ley.
Silva beschreibt, wie das Gesetzgebungsverfahren zur Amnestie damals abgelaufen ist. Zunächst hätten Kommunisten, dann die Sozialisten und später die nationalistischen Parteien ihre jeweiligen Gesetzentwürfe präsentiert, die alle von einer Amnestie der politischen Gefangenen sprachen. 7 oder 8 Tage bevor das Gesetz schließlich verabschiedet wurde, habe dann die Unión de Centro Democrático ihren Textvorschlag zum Amnestiegesetz eingebracht. Das war eine Partei gemäßigter bis reaktionärerer Frankisten, die aber alle nicht mit der extremen Rechten in Verbindung gebracht werden wollten. Sie hätten dem Gesetzestext einen Punkt 2f hinzugefügt. Darin stand, dass auch die Verbrechen von Beamten und Ordnungskräften gegen das Personenrecht bzw. gegen jedes Recht amnestiert würden. Vergewaltigungen, Morde, Beschlagnahmungen von Eigentum. Und die kommunistische und die sozialistische Partei haben diesem Gesetz zugestimmt. Es müsse also von vornherein paktiert worden sein.
El Partido Socialista y el Partido Comunista apoyan esa ley, ¿no? Cosa que estaba pactada de antes. Y la ley de amnistía del año 77, que tanta importancia tenía.
Insgesamt kamen mit dem Amnestiegesetz nur 89 politische Gefangene aus dem Gefängnis. Die meisten, und es waren Tausende, als Franco starb, waren damals schon draußen. Man hat uns also viele Jahre lang dieses Gesetz als Sieg der Opposition verkauft. Und jetzt, wo wir angefangen haben, für die Opfer der Diktatur nach Gerechtigkeit zu suchen, stellen wir fest, dass sein eigentlicher Zweck der ist, die Frankisten abzusichern. Leute, die aus dem internationalen Recht kommen und auch Leute, die in der Übergangsjustiz arbeiten, sagen, dass Amnestien eigentlich immer Selbstamnestien sind.
In den letzten Jahren hat es Versuche gegeben, das Amnestiegesetz abzuschaffen oder wenigstens zu reformieren. Unter der Regierung der konservativen Volkspartei Partido Popular war das ein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch die Sozialistische Partei hat die Initiativen abgeblockt.
Warum das so ist?
Hier sagt man immer, wenn der Partido Popular regiert, uns regieren die Kinder von. Aber in Wirklichkeit haben uns immer die Kinder von regiert. Sicher hat die Sozialistische Partei eine Geschichte und der Partido Popular eine andere. Aber es gibt bestimmte Grenzen, die keine der beiden Parteien jemals überschritten hat. Denn sie haben Privilegien. Nicht nur symbolische oder akademische, auch physische.
Silva zählt eine ganze Reihe einflussreicher sozialistischer Politiker und Politikerinnen auf, die Kinder von hochstehenden Frankisten sind.
Der Vater von María Teresa Fernando de la Vega zum Beispiel, die 2007 für das Gesetz zum historischen Gedenken zuständig war, hat gerade, beziehungsweise sie und ihre Familie haben gerade, einige Stromkonzerne verkauft, die Franco ihnen überlassen hatte. Ihr Vater war ein hoher Beamter, zweimal von Franco ausgezeichnet. Das Problem hier ist also keines von Parteien, sondern eines der Sozialstruktur. Und sie alle haben miteinander einen Pakt geschlossen, dass sie den Frankismus nicht anfassen. Und über Jahrzehnte haben sie das auch so gehandhabt.
María Teresa Fernando de la Vega war gleichzeitig auch Vizepräsidentin der sozialistischen Regierung unter Zapatero.
Als sie erfuhr, dass Garzón in Sachen Frankismus ermitteln würde, hat sie auf den Tisch geschlagen und gesagt, derartige Garzonereien hätten aufzuhören. Man kann das in der Zeitung El País oder Público nachlesen. Und sie hörten dann noch auf. Das aus dem Mund einer sozialistischen Vizepräsidentin. Das ist ziemlich schlimm.
Die inzwischen überall in Spanien existierenden Vereinigungen, wie die von Emilio Silva oder Puri La Peñas Ehemann und viele andere, waren 2006 vor die Audiencia Nacional gegangen.
Eine Art Sondergerichtshof für besonders schwerwiegende Straftaten.
Um wegen gewaltsamen Verschwindenlassens von Personen in der Zeit von Bürgerkrieg und Frankismus zu klagen. Also wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Balthasar Garzón war Richter am Nationalen Gerichtshof. Er war derjenige, der den Haftbefehl gegen Pinochet erlassen hatte. Und er genoss damals großes internationales Ansehen.
Sagt Ferrandez, der Anthropologe aus Zapateros Expertenkommission zum Tal der Gefallenen.
Die Vereinigungen für die Vergangenheitsbewältigung wollten, dass Garzón die Menschenrechtsverletzungen aus Bürgerkrieg und Diktatur mit dem internationalen Strafrecht der Menschenrechtsverletzungen und auch mit dem gewaltsamen Verschwindenlassen in einen Zusammenhang bringen würde.
Sie also als Verbrechen gegen die Menschlichkeit behandeln würde.
Garzón erließ 2008 dann eine Verfügung, in der er genau dies tat.
Rechtlich gesehen war die Sache erfolglos, denn der nationale Gerichtshof selbst bestimmte, dass Garzón bzw. der nationale Gerichtshof dafür nicht zuständig sei. Garzón wurde dann wegen Rechtsbeugung in verschiedenen Fällen angeklagt. Man schloss ihn schließlich von der juristischen Laufbahn aus. Man wollte ihn loswerden und wollte auch dem Rest der Richter klarmachen, wenn hier irgendjemand in der Justiz die Verbrechen der Bürgerkriegszeit verfolgen will, dann soll er wissen, dass das unmöglich ist. Der oberste Gerichtshof sprach Garzón im Frankismusverfahren zwar frei, aber im Urteil hieß es auch, dass spanische Richter auf keinen Fall die Kompetenz besäßen, diese Verbrechen zu richten. Damit wurde eine weitere Tür zur Bekämpfung der Straflosigkeit des Frankismus geschlossen.
Niemand hat sich für die Verbrechen des Frankismus in Spanien vor Gericht verantworten müssen.
Neueren Schätzungen zufolge hat Franco etwa 200.000 Gegner hinrichten lassen. Mindestens 115.000 Tote liegen noch immer in Massengräbern überall im Land, in Straßengräben, Schluchten, Feldern. Nur in Kambodscha soll es mehr Verschwundene und Vermisste geben.
Purila Peña weiß bis heute nicht, ob ihr Großvater überhaupt im Tal der Gefallenen liegt. In einer Schlucht hatte man ihn erschossen, zusammen mit vielen anderen. Und dort in einem Massengrab auch verscharrt. Sie weiß, weil sie das selber herausgefunden hat, dass 1959 aus ihrer Region Kisten ins Tal der Gefallenen gebracht wurden. Ob allerdings auch die Toten aus der Schlucht dabei waren, weiß sie bis heute nicht.
Dass die vom Friedhof dabei waren, wissen wir, weil es einen Zeugen gab, der inzwischen tot ist, der damals beobachtet hat, wie sie Kisten füllten. Was aber mit den Überresten aus der Schlucht geschehen ist, wissen wir nicht, weil man in der Schlucht eine Mülldeponie eröffnet hat. 1999 war dort ein Bürgermeister des Partido Popular, und er ließ Bagger kommen und alles zu dieser Mülldeponie bringen. Es könnte also auch sein, dass die Knochen in der Mülldeponie liegen. Einer aus Sicherheitsgründen versiegelten Mülldeponie, weil da wohl irgendwelche Gase explodieren könnten. Man darf dort nichts anfassen. Und es könnte sogar sein, dass dort noch ein weiteres Massengrab ist. Noch haben wir wenigstens die Hoffnung, dass sie im Tal der Gefallenen liegen und nicht in der Mülldeponie.
Der Soziologe Silva hat Anfang der 2000er Jahre mit den ersten Exhumierungen einen nicht mehr zu stoppenden Prozess angestoßen. Und auch mit einem Artikel, der den Titel »Auch mein Großvater war ein Verschwundener« trägt.
Juristisch sei das von großer Bedeutung, sagt Ferrandis, der Anthropologe.
Was man als erstes tun muss, ist die Erschießungen als gewaltsames Verschwinden lassen einstufen. Und das versuchen die Vereinigungen für die Vergangenheitsbewältigung auch. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass es sich um ein gewaltsames Verschwinden lassen handelt, dann hat man es mit Verbrechen zu tun, die nicht den Verjährungsfristen des spanischen Gesetzes unterliegen.
Purila Peña wartet immer noch. Fast 3 Jahre ist es jetzt her, seit das Urteil gefällt wurde. Sie und ihr Mann bleiben skeptisch. Ihr Vater ist inzwischen 93 Jahre alt und verliert langsam sein Gedächtnis. Auch sie erwarten von den Sozialisten nicht viel.
Ein staatliches Expertenteam hat den Ort, an dem ihre Toten vermutlich liegen, inzwischen besichtigt und technisch gesehen scheint der Exhumierung auch nichts im Wege zu stehen. Und dennoch geschieht nichts.
Sie schieben immer alles auf die lange Bank, sagen ein paar schöne Worte, dass es schon wird, bis du schließlich feststellst, dass sie es wieder ans Ende ihrer Legislaturperiode geschoben haben, sodass, wenn sie nicht wiedergewählt werden, die anderen am Zug sind.
Das ist uns schon einmal passiert, als die Expertenkommission ihren Bericht rausgegeben hat. Die Empfehlungen
zur Zukunft des Tals der Gefallenen
haben sie dann der neuen Regierung überlassen.
Der konservativen Regierung unter Mariano Rajoy.
Und deren Leute haben uns dann gesagt, na, wenn es die Sozialisten nicht getan haben, dann glaubt ihr doch wohl nicht, dass wir das jetzt machen.
Franco und die Tausenden von Toten aus dem Tal der Gefallenen holen.
Und verdammt nochmal, genau so war's.
Der Benediktinerprior hat seine Klage gegen das Urteil, das die Exhumierung der Brüder La Peña anordnet, zurückgezogen. Und seine Äußerungen zur angekündigten Exhumierung Francos, dass er die staatlichen Forensiker nicht in die Basilika hineinlassen würde, hat er fürs Erste nicht mehr wiederholt, nachdem der Madrider Erzbischof ein Machtwort gesprochen hatte. Um sich später dann allerdings erneut zu widersetzen. Denn als Unterstützer der Familie Franco lehnt er die Umbettung ab.
Dass die Hierarchen der spanischen Katholiken andere Probleme haben, als sich an den Körper des Diktators zu klammern, wie der Anthropologe Ferrandez annimmt, oder die katholische Kirche, wie schon so oft, mit der spanischen Politik paktiert, wie der Soziologe Silva vermutet, beides mag zutreffen.
Die katholische Kirche Spaniens und der Vatikan stellen sich in der Tat nicht gegen die Exhumierung, aber sie unterstützen die Regierung auch nicht in ihrer Auseinandersetzung mit der Familie des Diktators.
Zu einem weltlichen Ort soll das Tal der Gefallenen inzwischen nicht mehr werden. Und auch der Benediktinerorden soll bleiben. Die sozialistische Regierung ist zurückgerudert. Nur die Gewölbe hinter den beiden Seitenkapellen, wo die Toten liegen, will man zu einem öffentlichen Friedhof erklären.
Der Prior, die Enkel des Diktators, und die Diktatur, ihren Diktator und seine Verbrechen verherrlichende Nationale Stiftung Francisco Franco, ziehen an einem Strang und wehren sich mit allen Mitteln, auch rechtlichen, gegen die Umbettung des Diktators. Am Ende wird wohl der oberste Gerichtshof Spaniens das letzte Wort haben.
Es sieht ganz danach aus, als ob sie nur Franco und José Antonio rausholen.
José Antonio soll nicht rausgeholt werden.
Aber es sollte doch ein Museum werden.
Nein, José Antonio gilt als Gefallener. José Antonio ist ein Kriegsopfer.
Ja, schon.
Franco nicht. Franco war ein Diktator, der im Bett gestorben ist.
Aber die Politik sollte doch alle da rausholen und ihren Familien zurückgeben. Das ist doch keine große Arbeit. Man weiß doch, wer die Familien sind. Man kann ihnen ihre Knochen doch einfach zurückgeben.
Es heißt aber, dass sie nur Franco rausholen werden.
Ja, ja, aber dann bleibt doch alles beim Alten. Die holen Franco raus, die Leute sind zufrieden und das war's dann auch schon. Was machen wir bloß? Wir kommen keinen Schritt weiter.
Im Tal der Gefallenen, dessen Besucherzahlen seit der Ankündigung, dass der Diktator exhumiert wird, sprunghaft angestiegen sind, stößt die Reporterin in der Hauptsache auf rechte Spanier und Spanierinnen.
Alte Franco-Anhänger, junge Militante in blauen Hemden und schwarzen Hosen mit stramm durchgedrückten Rücken, rechte Familien, die sich vom Diktator verabschieden wollen.
Einem Kleinkind wird gesagt, es solle Tschüss zu Onkelchen Franco sagen.
Auch Nationalisten sind da, die im Tal der Gefallenen ein Symbol für Spaniens Einheit erkennen. Und Verdruckste, die lieber den Mund halten.
Vor den beiden Grabplatten ein Gewimmel von Leuten, die ihre Handys zücken, um Fotos von sich zu machen. Schilder der staatlichen Behörde weisen darauf hin, dass Fotografieren im Inneren der Basilika nicht erlaubt ist. Ein Junge hebt den Arm zum faschistischen Gruß. Und keiner schert sich drum. Weder das Sicherheitspersonal noch die Benediktinermönche.
Das Tal der Gefallenen. Spaniens Auseinandersetzung mit der frankistischen Vergangenheit. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Es sprachen Sigrid Burgholder, Stefko Hanuszewski, Claudia Mischke und Valentin Stroh. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie Barbara Eisenmann. Redaktion Wolfgang Schiller. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019.